Das Abenteuer beginnt. Nach langer Pause wieder ein Sola, ein Sommerlager, von dem manche nur vom Hörensagen wissen. Ich zum Beispiel, ich muss nur meine Fantasie dann anknipsen sozusagen und mir das vorstellen, wie das ist, wenn sie da losmarschieren, die Kids aus ihrem gewohnten Alltag, ihrem Zuhause, ihrer Familie und kommen an in einer ganz anderen Welt, haben sozusagen eine neue Familie auf Zeit, wie ich gerade gelernt habe, leben im Freien, schlafen im Zelt, kochen auf dem Gasfeuer, kein Auto, kein Handy, unbekannte Leute, mit denen sie Tag und Nacht verbringen. Und dann noch diese Rolle rückwärts ins Zeitalter der Hanse, sich in eine neue Rolle reindenken, Handel treiben, zur See fahren, vielleicht viel Geld verdienen, was weiß ich, was da so alles passiert. Jedenfalls bewundere ich den Mut von Jungen und Mädchen und ganz besonders natürlich von euch, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Abenteuer beginnt. Das könnte auch die Überschrift sein für die biblische Geschichte, die als Predigttext für heute, für diesen Sonntag vorgesehen ist. Sie handelt von vier Menschen, deren Leben eine ganz neue Wendung nimmt, sozusagen auf den Kopf gestellt wird, weil sie Jesus begegnen. Ich lese uns Johannes 1, 35 bis 51. Erstmal finden. Na nun, da ist er. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger, Johannes der Täufer. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde, nachmittags um 4. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Das ist ja eine ganz erstaunliche Kettenreaktion. Habt ihr das gemerkt, wie der Ball weiter geworfen wird, sozusagen von einem zum anderen? Und dann fällt auf in dieser Geschichte, dass das Stichwort sehen in fast jedem Satz vorkommt. Wer sieht da wen oder was? Johannes der Täufer sieht Jesus vorbeigehen und nennt ihn Gottes Lamm. Jesus sieht zwei Jünger von Johannes hinter sich herschleichen. Als sie schüchtern fragen, wo er sich aufhält, lädt er sie ein: Kommt und seht. Und komm und sieh, das sagt Philippus zu seinem Nachbarn Nathanael, der zunächst sehr skeptisch reagiert. Und als dieser Nathanael Jesus begegnet, sagt der ihm auf den Kopf zu, was er von ihm denkt. Woher erkennst du mich? Fragt Nathanael erstaunt. Und Jesus antwortet: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Und am Schluss der Geschichte ist nochmal vom Sehen die Rede. Jesus verspricht ihnen, ihr werdet noch Größeres sehen. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über mir, dem Menschensohn. Das Wort sehen, das kann man ja verschieden verstehen. Wir gebrauchen es ja nicht nur für die Bilder, die unsere Augen vermitteln. Neuerdings sagen sie im Fernsehen ja öfter, wir sehen, dass die Klimaentwicklung einen Trend zu Extremereignissen zeigt. Und man meint damit, wir beobachten die Zahlen und ziehen da unsere Erkenntnisse raus. Und im Englischen hat sehen eine sehr große Bedeutungsbreite. They have been seeing each other for 3 weeks bedeutet, seit 3 Wochen sind sie ein Paar. Ein Liebespaar. Sie sehen sich ja nicht nur, sie haben sich ja gefunden. Und so ähnlich ist es in unserer Geschichte ja auch. Das Sehen, das ist viel tiefer zu verstehen. So wie ein Finden, ein Erkennen, ein Entdecken. Wer sieht also in unserer Geschichte wen? Es geht in unserer Geschichte erstens darum, wie Menschen Jesus sehen. Und zweitens darum, wie Menschen von Jesus gesehen werden. Was heißt es, Jesus zu sehen? Die Männer in unserem Text wollen ja nicht nur einen kurzen Blick auf diesen Jesus, diesen Menschen erhaschen und dann zur Tagesordnung übergehen. Sie sind ja schon ein Stück vorbereitet durch ihren bisherigen Lehrer, den Johannes, der Täufer genannt wird. Er hat seinen Jüngern erzählt von dem, der nach ihm kommt, der viel größer ist als er, der Sohn Gottes genannt werden wird und Gottes Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Also sind diese Jünger von Johannes Wartende. Sie sind gespannt, so als wären sie am Bahnhof, träten vom einen Bein aufs andere, gingen unruhig den Bahnsteig auf und ab, guckten alle paar Minuten auf die Anzeige. Hat er Verspätung? Aus welchem Wagen steigt er aus? Werden sie ihn überhaupt erkennen? Ja, sie erkennen ihn an diesem denkwürdigen Tag. Johannes, ihr Lehrer, zeigt auf ihn. Da ist er, das ist Gottes Lamm. Und dann tritt Johannes, dieser demütige Lehrer, in den Hintergrund. Seine Aufgabe ist getan. Und seine zwei Jünger verlassen ihn. Im Moment, auf der Stelle. Sie folgen jetzt Jesus. Zögerlich, schüchtern. Ich stelle mir das vor, wie sie da so mit Abstand hinter ihm hergehen. Und als er sie fragt, da wissen sie gar nicht so richtig, was sie sagen sollen. Und so fragen sie einfach, wo wohnst du denn? Und wo machst du gerade Station? Und Jesus lädt sie ein, kommt und seht. Und das bedeutet wirklich, das ist eine Einladung. Ich lade euch ein, bleibt bei mir und macht eure eigenen Erfahrungen mit mir. So geht die Geschichte los. Andreas lernt Jesus kennen und auch dieser andere Jünger, von dem gar kein Name genannt wird. Und aus dieser anfänglichen, so unbestimmten Erwartung wird Neugier, wird Faszination und schließlich am Ende eine richtige Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und ganz genau erinnern die sich an den Moment, als es passierte, als es losging, als sie Jesus begegnet sind. Sie haben sich den Tag und die Stunde ganz genau gemerkt. Wie kam es dazu, dass Simon Petrus Jesus sah? Andreas führte ihn zu ihm. Andreas musste diese überwältigende Entdeckung mit seinem Bruder teilen, sofort. Und sofort wird auch Petrus hineingezogen in diese ganz persönliche Begegnung mit Jesus. Wir kommen später da nochmal drauf zurück. Wie ist es bei Philippus? Den findet Jesus selber. Und Jesus ruft ihm zu, folge mir nach. So kennen wir ja diese Jüngerberufungen in den anderen Evangelien. Da ergreift Jesus selber die Initiative und er erwählt sich seine Freunde und Gefährten, die ihn in Zukunft begleiten werden. Und schließlich, wie sieht Nathanael Jesus? Wir haben gelesen, zunächst mal skeptisch. Der aus Nazareth, der passt nicht ins Bild. Aus diesem Kaff Nazareth, da kann kein Messias kommen. Nicht in der Schrift vorgesehen. Aber dann verrät ihm Jesus, dass er Bescheid weiß über seinen Charakter und über seinen Lieblingsplatz. Und jetzt gehen Nathanael die Augen auf und er wird überwältigt von der Größe Jesu. Sie alle, diese vier Männer, sie sahen Jesus. Und das heißt viel mehr als mit den Augen sehen. Das heißt ihn entdecken und sich ganz auf ihn einlassen. Und dann haben sie ihn nach dieser ersten Begegnung nach und nach immer mehr, immer tiefer kennengelernt. Mit dieser zarten Annäherung, die uns hier berichtet ist, fängt das alles an. Und je länger sie mit ihm gingen, über die Wochen und Monate und Jahre, immer mehr kamen sie ins Staunen. So wie Jesus es versprochen hatte, so ist es wahr geworden. Sie haben immer Größeres mit ihm erlebt. Und am Ende, nach seinem Sterben und Auferstehen und nach seiner Rückkehr zum Vater im Himmel, da wussten sie, dass all diese Ehrennamen und Titel, die schon hier in diesem ersten Kapitel vom Johannesevangelium vorkommen, dass er diese Ehrennamen alle zurecht trug. Alle sind sie nämlich hier schon genannt, sozusagen als Ouvertüre für das Evangelium des Johannes. Rabbi, Gotteslamm, der, den die Propheten und Mose verheißen haben, der Messias, Gottes Sohn, der König von Israel, der Menschensohn. Das war der erste Punkt. Menschen sehen, begegnen, erleben Jesus. Sie entdeckten ihn und werden seine Jünger. Aber auch das Zweite lässt sich in dieser Geschichte schön beobachten. Menschen werden von Jesus gesehen. Das ist nämlich so mit Jesus. Ehe wir ihn sehen, hat er uns schon gesehen. Ehe wir ihn erkennen, hat er uns schon erkannt. So ähnlich drückt das Paulus im Philipperbrief aus. Ich möchte nicht behaupten, dass ich alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin, aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen. Denn ich bin ja schon von Christus Jesus ergriffen. Erst hat er mich ergriffen und dann ergreife und begreife ich ihn schrittweise. Jesus ist uns immer schon einen Schritt voraus. Er sieht und kennt uns. Johannes sagt das im ersten Johannesbrief so: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Werfen wir noch einmal einen Blick auf diese zwei Personen in Johannes 1, die wir jetzt schon ein bisschen kennengelernt haben. Also zunächst mal Simon, der Bruder von Andreas. Und wir alle kennen ihn ja als Simon Petrus. Hier lesen wir, diesen zweiten Namen, Kephas oder Petrus, verleiht ihm Jesus gleich beim ersten Treffen. Wie kann das sein? Wenn denn Jesus einer ist, der den Menschen bis auf den Grund ihres Herzens, der sie sehen kann, der das durchdringt, uns und unser Leben. Was sieht er dann in diesem Simon? Weiß er nicht, was für ein stürmischer Bursche das ist? Einer, der gerne den Mund mal zu voll nimmt? Und trotzdem beschenkt er ihn zu Beginn ihres gemeinsamen Weges mit diesem Namen, Petrus, der Fels, einer, auf den man bauen, auf den man sich verlassen kann. Ich würde das Vorschusslorbeeren nennen. Genau darüber haben wir am letzten Sonntag ja schon gestaunt. Isabel Heinzel hat uns von dem Moment im Leben des Petrus erzählt, in dem er dem auferstandenen Jesus wieder begegnet. Aber zwischen ihnen steht eine Mauer, eine schwere Last. Denn Petrus hat nicht zu Jesus gehalten, als es drauf ankam. Er hat ihn verleugnet, er hat gesagt, den kenne ich nicht. Wie kann er Jesus jetzt noch in die Augen sehen? Jesus sieht ihm in die Augen, voller Ernst und voller Liebe, und fragt Petrus dreimal nach seiner Liebe zu ihm. Darauf kommt es ihm an. Und schließlich vertraut er diesem Petrus mit dieser Erfahrung trotzdem diese große Aufgabe an: Weide meine Schafe. So ist Jesus. Obwohl er uns durchschaut, liebt er uns bis auf den Grund, liebt er uns so, wie wir sind. Obwohl er uns kennt mit unserem Versagen und unseren Grenzen, traut er uns etwas zu. Er glaubt an dich, so hieß einer der Spitzensätze der Predigt. Jesus glaubt an dich. Bei der ersten Begegnung mit Petrus sieht er das ganze Potenzial, das in ihm steckt, das sich noch entfalten muss, das noch aufbrechen muss. Und weil er dieses Potenzial sieht, gibt er Simon dieses schöne Startkapital mit auf den gemeinsamen Weg. Eine große Verheißung. Du sollst von jetzt an Fels heißen. Jesus kennt auch Nathanael, schon bevor sie sich das erste Mal sehen. Jesus weiß, echter Kerl, aufrichtig und treu, bemüht um den richtigen Glauben, einer, der nicht sofort auf alles reinfällt. Mit diesem Lob tritt er Nathanael gegenüber, nicht um ihm Honig um den Mund zu schmieren, denn da ist ja auch das andere. Nathanael blockiert sich selber. Er kann Jesus nicht erkennen. Und deshalb holt ihn Jesus aus seiner Sackgasse raus und macht ihn frei, sich an Jesus zu freuen und ihm zu vertrauen und Neues zu wagen. Jesus kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Er kennt deine Gaben, dein Potenzial. Vielleicht hast du es noch gar nicht erkannt und ausgeschöpft. Und er weiß auch um deine Grenzen. Er weiß, was du kannst und was dir schwerfällt. Du bist, sagt er, zu Petrus, zu Nathanael und zu uns. Du bist ein einzigartiger Mensch, den ich liebe und dem ich viel zutraue, den ich einsetzen will, um ein Reich zu bauen. Bist du dabei? So also beginnt für diese vier Menschen, von denen Johannes 1 erzählt, ihr Lebensabenteuer als Freunde und Nachfolger von Jesus. Die Kettenreaktion ist ausgelöst und hat bis heute nicht aufgehört. Wer zum Glauben an Jesus gefunden hatte, der führte auch andere zu Jesus. Und die Zahl der Christen wuchs und wuchs durch die Jahrhunderte und durch die ganze Welt. Und jetzt sind wir hier und heute gefragt. Wir dürfen mitmachen, andere für Jesus interessieren und ihnen sagen, dass Jesus ganz persönlich an ihnen interessiert ist. Und euch sind auf dem Sola Kinder anvertraut, die ihr in Kontakt mit Jesus bringen dürft. Aber wie geht das, Menschen zu Jesus führen? Ich möchte zum Schluss kurz von der Zeit erzählen, die Uli, mein Mann, als begeisterter Mitarbeiter im CVJM Lüdenscheid erlebt hat. Er war so engagiert, dass sein Vater einmal zu ihm sagte, er könnte doch gleich ganz ins Vereinshaus in der Mathildenstraße ziehen und dort sein Bett aufschlagen. Letztes Jahr hat sein Heimatverein 75-jähriges Bestehen gefeiert und wir sind dahin gefahren. Und dann habe ich auch die ehemaligen Mitarbeiter kennengelernt. Das waren jetzt alles ältere Herren. Aber sie alle erinnerten sich so lebhaft daran, wie sie mit den 40, 50 Jungs in, weiß ich nicht, 3, 4 Jungschergruppen jede Woche zusammen waren und Fußball und alles Mögliche gespielt haben. Wie sie Lager und Freizeiten organisiert haben. Wie ihr Vereinshaus immer offen war für alle. Viele Jungen sind damals zum Glauben gekommen. Wie? Als ich mir da diese Leute angesehen habe bei dem Jubiläum, da waren da keine feurigen Prediger dabei oder Evangelisten-Profis oder Leute, die messerscharf argumentieren konnten und andere überzeugen. Es waren eher einfache Menschen. Aber was ich ganz genau gemerkt habe, sie brannten für Jesus und sie waren treu. Sie waren echt. Sie waren überzeugt, dass Jesus lebt und jeden Jungen liebt. Ob er nun aus reichem oder armem Elternhaus kam, ob er begabt war oder wild oder tollpatschig. Sie hatten ein Herz für die Kinder. Einen Jungen holte Uli immer quer durch die Stadt zu Fuß ab und brachte ihn auch wieder nach Hause. Und das hat seiner Mutter schwer imponiert. Dieser eine Junge hat dann anschließend die CVJM-Sekretärschule besucht und leitet nun die Arbeit in Lüdenscheid. Also wie haben diese jungen CVJM-Mitarbeiter damals andere zu Jesus geführt? Sie haben in jeder Gruppenstunde einfach erzählt, was sie mit Jesus erlebten und bei jedem Lagerfeuer einen kleinen persönlichen Bericht gegeben. Und zusammen mit ihrem authentischen Leben, mit ihrem überzeugenden Lebensstil, hat dieses Bekenntnis Früchte getragen, bis heute. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, ihr lieben Sola-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viel Segen auf den Solas. Jesus ist dabei. Amen.